SRF 3.
In Zukunft soll jede Person in der Schweiz einzeln besteuert werden. Wie will der Bundesrat die Individualbesteuerung umsetzen? Dann, die Schweiz spielt heute an der WM in Katar gegen Serbien. Die Mannschaft sorgte gerade mit einer politischen Aktion für Diskussionen. Was steckt dahinter? Und der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz wurde vor einem halben Jahr verurteilt. Warum liegt das schriftliche Urteil noch immer nicht vor? Diese Fragen beantworten wir jetzt im Info 3. Ich bin Rebecca Filiger. Und wir beginnen die Sendung mit Nachrichten und da geht es um mehrere Entscheide des Bundesrats, Gosinka Wietzel.
Der Bundesrat hat einen neuen Rüstungschef ernannt. Urs Loher wird neuer Direktor des Bundesamts für Rüstung Arma Suisse. Er ersetzt Martin Sonderegger, der Ende August pensioniert wird. Der 56-jährige Loher arbeitete bereits rund 10 Jahre beim Verteidigungsdepartement VBS, bevor er 2012 in die Privatwirtschaft und zur Rüstungsindustrie wechselte. Das neue Bundesamt für Cybersicherheit wird im Verteidigungsdepartement angesiedelt. Die Schaffung des neuen Bundesamts sei nötig, da Attacken aus dem Cyberraum zunehmen würden, so der Bundesrat. Aktuell ist das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, NSC, die zuständige Bundesstelle für Cybersicherheit. Dessen Aufgaben sollen vom neuen Bundesamt übernommen werden. Und Bundesangestellte erhalten nächstes Jahr 2,5% mehr Lohn aufgrund der relativ hohen Teuerung. Die Personalverbände hatten 3% mehr Lohn gefordert, dies um die ganze Teuerung auszugleichen.
Info 3.
Individualbesteuerung. Das heißt, alle Steuerpflichtigen sollen in Zukunft einzeln eine Steuererklärung ausfüllen, egal ob sie verheiratet sind oder nicht. Besonders für viele Verheiratete und Paare mit eingetragener Partnerschaft wäre das ein Vorteil. Denn heute werden ihre Einkommen für die Berechnung der Steuern zusammengezählt. Deshalb müssen sie häufig mehr Steuern bezahlen als Paare, die im Konkubinat leben und separat besteuert werden. Der Bundesrat will mit seinem Vorschlag also die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen. Heute hat er bekannt gegeben, wie er sich die Individualbesteuerung konkret vorstellt. Bundeshausredaktorin Christine Wanner, was sind denn die Kernpunkte der Vorlage, die der Bundesrat heute präsentiert hat?
Sie haben die wichtigsten schon erwähnt. Neu sollen alle Steuerpflichtigen ihre eigene Steuererklärung ausfüllen. Das heißt, Einkommen werden dort versteuert, wo sie quasi hereinkommen. Es gibt einen Tarif für alle, aber in bestimmten Lebenslagen sind Abzüge vorgesehen, für Eltern etwa oder auch für Alleinstehende. Für Ehepaare mit einem Einkommen, also mit einem Einkommen oder mit einem kleinen Zweiteinkommen, stellt der Bundesrat 2 Varianten zur Debatte, eine mit Abzug und eine ohne.
Wer profitiert denn schlussendlich und wer eher nicht?
Der Bund rechnet für die Bundessteuer für die Mehrheit der Steuerpflichtigen mit einer Entlastung. Er nennt dabei aber vor allem verheiratete Paare mit vergleichbarem Einkommen, aber auch pensionierte Paare. Mehr Steuern bezahlen dürften Alleinstehende mit Kindern und unverheiratete Paare mit nur einem Einkommen. Deshalb sind hier auch die erwähnten Abzüge geplant. Für die öffentliche Hand rechnet der Bund aber mit weniger Steuereinnahmen, etwa 1 Milliarde Franken weniger. Was die Umstellung dann für die kantonalen Steuern bedeutet, lässt der Bund offen.
Sie sagen es, der Bund rechnet zwar mit weniger Steuereinnahmen, sollte die Vorlage umgesetzt werden. Gleichzeitig hat er gesagt, helfe sie gegen den Fachkräftemangel in der Schweiz, denn mit der Vorlage könnten bis zu 47'000 Vollzeitstellen zusätzlich besetzt werden. Wie funktioniert diese Rechnung?
Ja, dabei denkt der Bund vor allem an die Verheirateten ohne Erwerbsarbeit oder mit kleinen Pensen. Diese könnten aufstocken, wenn sie steuerlich nicht mehr bestraft würden. Ob das dann tatsächlich 47'000 Vollzeitstellen sind, das erscheint mir auch sehr viel. Im Bericht zum Gesetz nennen die Behörden eine Spannweite zwischen 10'000 und 47'000 Vollzeitstellen. Zudem braucht es mit der Umstellung wohl neue Stellen in der Verwaltung. Mit der Umstellung werden nämlich zusätzliche Steuererklärungen eingereicht, 1,7 Millionen. Die müssen ja dann auch bearbeitet und kontrolliert werden.
Vielen Dank für diese Erklärungen, Bundeshausredaktorin Christine Wanner. In den nächsten Monaten können sich nun Kantone, Parteien und Verbände zum Vorschlag des Bundesrats äußern.
Info 3.
Heute Abend trifft die Schweiz an der Fußball-WM in Katar im entscheidenden Gruppenspiel auf Serbien. Das Spiel findet unter speziellen Vorzeichen statt. Es wird von politischen und nationalistischen Misstönen begleitet. Grund dafür ist ein Foto eines umstrittenen Banners aus der Umkleidekabine Serbiens, das für Diskussionen sorgte. Janis Fahrländer.
Serbien verliert das Auftaktspiel gegen Brasilien mit 2-0. Doch nach dem Spiel wird nicht nur über die Taktik diskutiert, sondern auch über ein Foto mit einem Banner, das in der serbischen Umkleidekabine aufgenommen wurde. Auf dem Banner ist die Karte Kosovos in den Nationalfarben Serbiens zu sehen. Zuoberst steht auf Serbisch: Es gibt kein Aufgeben. Für die Historikerin Amina Galjas ist klar, die Botschaft des Banners ist wie eine kleine verbale Kriegserklärung.
Im Sinne, wir kämpfen jetzt für unseren Staat, für unsere Nation und wir demonstrieren wir das am besten, indem wir sagen, wir geben Kosovo nicht her.
Zeigt dieses Beispiel, dass der Fußball in Serbien stärker politisiert wird als anderswo? Nein, sagt Amina Galjas, die an der Universität Graz zum Verhältnis von Nationalismus und Sport auf dem Balkan forscht. Durch den Fußball kämen schwelende Konflikte wieder an die Oberfläche. Im Falle Serbiens sei es der ungelöste Konflikt rund um den Kosovo, so Amina Galjas. Das Banner in der Mannschaftskabine übermittle die Botschaft der Regierung. Umgekehrt sucht der serbische Präsident Aleksandar Vučić, wie auch andere führende Politiker und Politikerinnen, immer wieder die Nähe zu den Nationalspielern. Die Verbindung zwischen Fußball und nationalistischer Politik ließ sich schon in den 1980er Jahren beobachten. In den Jahren vor dem Zerfall Jugoslawiens waren die Fußballstadien die ersten Orte, wo offen nationalistische Parolen gegen den damaligen sozialistischen Vielvölkerstaat geäußert werden konnten.
Es war wirklich so, dass die ersten Sprüche oder die ersten Bilder, die dann schon zum Zerfall von Jugoslawien geführt haben, zuerst in Stadien gezeigt worden sind.
In den Fankurven wurden damals auch Kämpfer für den Krieg mobilisiert. Diese nationalistische Grundstimmung ist aus den Stadien nie mehr verschwunden. Für Amina Galjas ist daher klar, es lässt sich eine Kontinuität bis heute feststellen.
Weil eben die ungelösten Konflikte immer noch präsent sind. Und die wird man jetzt sicher nicht mit den Waffen austragen. Aber eben in Stadien kann man das irgendwie ein bisschen weiter treiben, als man es dann zu Hause machen würde.
Der Fußball bleibe eine emotionale Angelegenheit, in die sich schnell politische Zwischentöne mischten. Das gilt in Serbien genauso wie anderswo.
Zu Meldungen aus dem Ausland. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert, Gosinka Wietzel.
Scholz habe Putin dabei gesagt, wie entschlossen Deutschland sei, die Ukraine weiter zu unterstützen in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff, so der Sprecher der deutschen Regierung. Putin wiederum warf Deutschland und seinen Verbündeten laut russischen Angaben vor, mit militärischer Hilfe für die Ukraine Verhandlungen zu verhindern. In der EU sollen Konsumentinnen und Konsumenten besser davor geschützt werden, im Internet Schulden zu machen. Unterhändlerinnen und Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf eine entsprechende Richtlinie geeinigt. So sollen Anbieter künftig etwa besonders deutlich erklären müssen, welche Regeln bei Krediten gelten.
Es ist über ein halbes Jahr vergangen, seit der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz vom Zürcher Bezirksgericht zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden ist. Dies wegen mehrfachen Betrugs. Auch die Mitangeklagten wurden mehrheitlich schuldig gesprochen. Was aber noch fehlt, ist die schriftliche Urteilsbegründung. Diese sollte eigentlich bereits vorliegen, tut sie aber nicht. Warum das so lange dauert und wie es einzuordnen ist, im Bericht von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Es war im April, kurz vor Ostern, als das Bezirksgericht Zürich die Hauptangeklagten verurteilte, das mündliche Urteil im Raiffeisen-Prozess. Damals zeigte sich der leitende Richter Sebastian Äppli zuversichtlich. 500 Seiten des Urteils seien bereits geschrieben. Das schriftliche Urteil werde im Sommer den Angeklagten zugestellt. Nun zeigt sich, das Gericht hat sich verschätzt. Peter V. Kunz, Rechtsprofessor der Universität Bern, sagt:
Ich denke, es war ein taktischer Fehler des Gerichtspräsidenten. Diese Ankündigung, das Urteil liege im Sommer vor, hat Erwartungen geweckt, die offensichtlich nicht erfüllt werden konnten.
Beim Bezirksgericht Zürich räumt man ein, dass der Zeitplan zu ehrgeizig gewesen sei. Zuerst wurde von Sommer gesprochen, danach von November. Beide Termine wurden verpasst. Patrick Strub, Sprecher beim Bezirksgericht Zürich:
Im Nachhinein kann man das natürlich als Fehler bezeichnen. Wie sich gezeigt hat, war das schlicht nicht einzuhalten. Man muss schon sehen, das ist ein absoluter Ausnahmeprozess vom Umfang her.
Ein Ausnahmeprozess, der viel Arbeit generiert, ein Berg von Akten. Angeklagt sind 7 Personen. Es geht um mehrere Firmenübernahmen, die unsauber abgewickelt worden seien. Das Gericht benötigt für die schriftliche Urteilsbegründung mehr Zeit als im Gesetz festgelegt. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass ein Gericht nach dem mündlichen Urteil maximal bis zu 90 Tagen Zeit erhält, die schriftliche Begründung vorzulegen. Nochmals Peter V. Kunz:
Das Bezirksgericht hält sich nicht an diese gesetzlichen Fristen. Man muss aber sagen, es entspricht fast schon der Praxis von vielen Gerichten in der Schweiz, dass diese Fristen ignoriert werden. Das finde ich nicht ganz unproblematisch, vor allem eben auch für die angeschuldigten Personen, die auf ein Urteil warten, um sich wehren zu können.
Das Bezirksgericht Zürich argumentiert, dass der Fall sehr aufwendig sei. Akten, die mehrere hundert Bundesordner füllen. Angesichts des Aufwands sei die Frist im Gesetz nicht verbindlich. Laut Bezirksgericht umfasst das schriftliche Urteil voraussichtlich um die 1000 Seiten. Es dürfte in den kommenden Wochen den Angeklagten zugestellt werden. Nach der Zustellung des Urteils haben die Verteidiger 30 Tage Zeit, um die 1000 Seiten zu lesen, auszuwerten und danach den Fall weiterzuziehen an das Obergericht, die nächste Instanz.
Und bevor wir auf Wetter und Börse schauen, noch eine Meldung zu Skialpin.
Weil es stark windet und schneit, kann die Abfahrt der Männer im US-amerikanischen Beaver Creek nicht durchgeführt werden. Das Rennen hätte in einer guten Stunde beginnen sollen. Ob und wo die Abfahrt nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Wir kommen zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.200 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 98,50 gehandelt und der Dollar zu 93,99. Das Wetter: Morgen liegt im Norden wieder Hochnebel, sonst ist es teilweise sonnig. Im Süden regnet es. Es gibt morgen 2 bis 7 Grad.
Das war Info 3 zum Abschluss der Arbeitswoche. News und Hintergründe liefern wir aber auch am Wochenende live, dann jeweils um 17 Uhr. Das Team heute: Bettina Studer, Gosin Kavietzel und Rebecca Filiger. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.